Bevor der Podcast beginnt, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Auf Deutsch gesagt nimmt gerade am Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis teil und ihr habt sozusagen in der Hand, wer diesen Podcastpreis gewinnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Shownotes auf den Link klickt und für den Auf Deutsch gesagt Podcast abstimmt. Jede Stimme zählt und ich zähle auf euch. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In der heutigen Folge spreche ich mit Kati, die seit 2 Jahren als Bestatterin und Trauerrednerin arbeitet, über ihren aktuellen Beruf. Warum sage ich aktuellen Beruf? Naja, ich kenne Kati noch aus dem Lehramtsstudium und aus dem Referendariat. Das heißt, Kati ist ausgebildete Lehrkraft und warum sie den Job gewechselt hat und was sie heute antreibt, erfahrt ihr natürlich in dieser Folge. Auch sprechen wir über gesellschaftliche Themen wie den Umgang mit dem Tod in Deutschland, besonders im Vergleich zu Mexiko. In der Sprachanalyse wartet wieder interessanter Wortschatz wie die Urne, die Beisetzung oder Redewendungen wie einen groben Schnitzer machen auf euch. Und auch wenn das Thema erst einmal traurig klingt, kann ich euch versprechen, dass dieses Gespräch in keinster Weise traurig ist. Denn eine Bestattung kann auch etwas Schönes sein. Auch dazu werdet ihr gleich mehr hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem informativen und unterhaltsamen Gespräch. Das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, liebe Kati.
Ja, hi.
Schön, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja noch aus dem Lehramtsstudium und jetzt bist du auf einmal ganz plötzlich Bestatterin und Trauerrednerin. Kannst du einmal deinen Werdegang kurz beschreiben und erzählen, wie du dazu kamst?
Ja, gerne. Genau. Also vor 2 Jahren war ich noch Lehrerin. Genau so ist es. Und ich habe während meiner Zeit als Lehrerin gemerkt, dass ich da nicht so perfekt aufgehoben bin, dass das irgendwie nicht so das Perfect Match ist zwischen dem Lehrerdasein und mir. Und habe mich dann stark hinterfragt, weil ich mich örtlich verändern wollte aufgrund der Liebe und habe mich dann stark hinterfragt, warum ich nicht so ganz glücklich bin in dem Job und habe klar hingeguckt, was eigentlich mir wirklich Spaß macht und wo ich gut aufgehoben bin, also wo ich wirklich meine Energie irgendwie gut umsetzen kann. Und da habe ich gemerkt, dass es für mich total wichtig ist, irgendwie mit weniger Menschen intensiver zu arbeiten. Und mir kam dann auch in den Kopf, weil ich sehr, sehr gerne mit Sprache hantiere, sage ich mal, und weil ich vor 5 Jahre ist es jetzt her, dass ich auf der Beerdigung meiner Oma ein paar Worte gesagt habe. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das tut mir gut, das tut den anderen irgendwie gut und das könnte ich mir irgendwie mal vorstellen. Habe früher immer noch über so ein zweites Standbein nachgedacht, neben dem Lehrerdasein und habe dann in dem Moment, wo ich halt irgendwie aus Schule raus wollte oder dieses schlechte Bauchgefühl irgendwie da war, nicht weiterhin Lehrerin zu sein, habe ich dann gemerkt, Mensch, vielleicht so Trauerrednerin könnte ich mir vorstellen. Und tatsächlich habe ich in meinem neuen Zuhause, in dem Ort, wo ich jetzt wohne, habe ich Freunde, die Bestatter sind. Und dann habe ich da quasi angefragt und habe gesagt, hey, sucht ihr sowas wie Trauerredner? Ist das interessant? Weil es gibt ja immer mehr Menschen, die auch nicht unbedingt einer Kirche angehören, in einer Religion angehören oder vielleicht auch, selbst wenn sie in der Kirche sind, gar nicht so viel damit zu tun haben. Und es ist halt immer relevanter, sage ich mal, also freie Reden. Und dann habe ich angefragt und dann meinten die halt, ja, aber wir suchen eigentlich auch jemanden für alles. Und erst da kam dann so der Gedanke, wirklich mich mit dem gesamten Berufsbild Bestatter, Bestatterin auseinanderzusetzen. Und dann habe ich ein paar Tage reingeschnuppert und habe diese Entscheidung getroffen. Das fühlte sich gut an, überraschend gut. So kam es dann dazu.
Ja, zu deinem Arbeitstag kommen wir gleich noch. Mhm. Mich würde erst mal interessieren, wie hat denn dein Umfeld auf diesen Wandel reagiert?
Ja, die meisten waren irgendwie schon perplex, wobei viele, die mich sehr gut kennen, sage ich mal, sehr enge Freunde, die haben dann sehr schnell gesagt, boah, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und klar, so meine Familie war natürlich erstmal so, oh, okay, Wahnsinn, überraschend, ne? Aber Ja, nach der relativ so starken Überraschung kam dann doch auch irgendwie so der Gedanke, wo ich dann so ein bisschen das Ganze mit Leben gefüllt habe, als ich dann so erzählt habe, was ich mir darunter vorstelle, wie es dann in welche Richtung es dann geht, haben dann viele gesagt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
So, Mensch, ja, die mich kannten, die haben dann gemerkt, so Mensch, das könnten wir uns doch ganz gut vorstellen und war natürlich irgendwie sehr gespannt, so wie ich auch, weil ich meine, klar, mal reinschnuppern heißt nicht, dass man natürlich schon alles da dann genau kennt, ne?
Gab es auch Ablehnung von irgendwelcher Seite? Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand auch Berührungsängste haben könnte.
Nee, gar nicht, tatsächlich. Also nicht nicht im Sinne von, oh Gott, das willst du machen, sondern eher sowas wie, meine Güte, ich könnte das nicht. Das hört man ja immer mal wieder bei verschiedensten Berufen. Boah, ich könnte mir das nicht vorstellen. Also aus ihrer Perspektive gesehen haben viele, sage ich mal, nicht eine Ablehnung gezeigt, aber so eine gewisse Distanz gezeigt. Aber ja, die meisten haben dann quasi, wenn sie mich betrachtet haben und ich denen erzählt habe, worum es da geht und wohin ich damit will, haben dann gesagt so, Mensch, ja, okay, ja, verstehe ich. Also höchstens aus ihrer eigenen Perspektive betrachtet. Aber sie selbst waren ja nicht diejenigen, welchen, die es jetzt dann quasi machen mussten, so.
Nee, genau. Das warst du dann.
Ja.
Und du hast dann diese Ausbildung zur Bestatterin gemacht. Kannst du da mal kurz erzählen, braucht man irgendwelche Qualifikationen und wie läuft das Ganze dann ab?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Ich habe keine Ausbildung zur Bestatterin gemacht. Ich bin quer eingestiegen und habe verschiedene Kurse gemacht, also so Fortbildung. Es ist tatsächlich so, dass man als Bestatterin nicht zwingend ausgebildet sein muss. Es ist natürlich wichtig, dass man weiß, worum es geht und in vielen Bereichen einfach viel Erfahrung sammeln muss vorher oder halt am besten von anderen Erfahrenen lernt. Und meine Vorgesetzten haben natürlich diese Ausbildung absolviert. Da gibt es verschiedene Wege. Ich habe einfach verschiedene Kurse belegt. Unter anderem ist dann da zum Beispiel so ein Kurs, dass man diese hygienische Grundausbildung, also ja, wie gehe ich überhaupt mit verstorbenen Personen um? Wie kann ich die berühren? Ne? Und was gehört dazu auch, wenn jetzt jemand verstorben ist und man holt diesen Menschen zu sich ins Bestattungsinstitut. Was passiert dann und wie kann man da vorgehen? Ne? Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir noch eine Fortbildung dann quasi gebucht habe. Und sonst habe ich viel, viel, viel von meinen Kollegen und Vorgesetzten gelernt tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch wirklich total vorteilhaft, weil die einfach super viel Erfahrung haben. Da kannst du noch so viel in der Theorie lernen, das kennst du aus der Schule als Lehrer genauso oder wir. Und genau da ist es halt das Gleiche, ne? Also du brauchst einfach jemanden, der weiß, auch gerade in jeder Stadt ist es nochmal anders, jedes Bundesland hat ein anderes Bestattungsgesetz tatsächlich. Und da ist es total schön, von so erfahrenen Personen zu profitieren. Und da habe ich nach und nach immer mehr dazugelernt und immer mehr mitmachen können quasi.
Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Tag, der so ist wie der andere. Und das ist auch wirklich das Aufregende an dem Job und auch das Schöne an dem Job, muss ich sagen. Weil ich mag schon Routinen. Also ich mag, wenn ich weiß, wie ich Dinge angehen kann und wenn ich mich selbstsicher fühle, weil ich es schon oft getan habe, aber ich mag dieses jeden Tag das Gleiche und ich weiß jetzt von 8 bis 9 passiert das und von 9 bis 11 passiert das. Das wäre für mich auch wirklich nicht so das Richtige und das merke ich halt in diesem Job. Der ist jeden Tag anders. Also das Gute ist ja, dass wir den Tod nicht planen können. Also und deswegen ist es natürlich für uns auch immer überraschend. Jeder Tag, also auch jeder Tag, 24 Stunden rund um die Uhr, am Wochenende und in der Woche sind wir natürlich dann einfach erreichbar und für die Menschen da. Und ja, deswegen kann man gar nicht so konkret sagen, was morgens ansteht und was mittags und was nachmittags ansteht.
Aber wenn wir jetzt mal so den typischen Verlauf, ich weiß nicht, ob es den gibt, angucken, also angenommen, eine Person verstirbt und bei euch klingelt das Telefon. Was passiert dann in der Regel? Also vielleicht magst du auch dazu noch was sagen, was ist eigentlich so die häufigste Bestattungsform in Deutschland und wie würde dann so ein Prozess laufen?
Ja, also wir kriegen einen Anruf natürlich von den Angehörigen im Normalfall und die sind in den unterschiedlichsten Situationen in diesem Moment, je nachdem, ob jemand quasi davon überfallen wurde oder ob jemand schon quasi darauf vorbereitet ist, weil man schon in diesem Prozess auch die ganze Zeit dabei war. Also es ist jedes Mal unterschiedlich, wie dir eine Person begegnet. Die meisten rufen an. Es gibt auch manchmal Momente, wo welche direkt vorbeikommen, aber das ist eher selten. Und die meisten rufen an und sagen dann halt Bescheid. Mensch, mein Vater ist verstorben. Und die sagen uns dann natürlich, wo ist der verstorben? Viele heutzutage sterben normalerweise in Einrichtungen wie Seniorenheimen oder auch mal Krankenhäuser natürlich. Es gibt nicht mehr so viele, die zu Hause wirklich versterben. Na, also das gibt's natürlich auch. Und sobald wir das wissen, müssen wir verschiedene Dinge abfragen, weil wir einfach wissen müssen, war schon der Arzt da, der den Tod festgestellt hat. Und dann müssen wir natürlich auch versuchen, die Angehörigen so ein bisschen aufzufangen. Also es geht dann darum, dass man an dem Telefon sie gar nicht so überlädt, sondern einfach ihnen so ein bisschen das abnimmt, was jetzt kommt. Also ihnen kurz erklärt, Mensch, okay, wenn der Arzt schon da war, wir könnten ihren Vater jetzt abholen. Möchten Sie sich nochmal verabschieden? Brauchen Sie noch Zeit? Dann kommen wir später, also wir vereinen dann quasi einen Zeitpunkt, in welchem Moment wir dann den Vater jetzt in diesem Beispiel abholen können und alles Weitere klärt man dann quasi in einem weiterführenden Gespräch. Man gibt dann noch so 1, 2 Informationen mit, was wir vielleicht auch benötigen, zum Beispiel Kleidung von dem Verstorbenen, wenn jetzt jemand in einem Krankenhaus verstorben ist, hat der normalerweise natürlich irgendwie ein Klinikhemd an und wir kleiden Verstorbene schon ein in ihre eigenen Kleidung nochmal, gerade wenn sich jemand noch verabschieden will. Und geben wichtige Informationen mit und dann machen wir einen Termin aus, wann die Angehörigen bei uns vorbeikommen können oder wann wir zu denen fahren, je nachdem, wie flexibel die sind oder ob die zu uns kommen wollen oder lieber bei sich zu Hause das Gespräch führen wollen. Und dann wird alles Weitere geklärt. Soll ich noch einfach weiter in diesem Verlauf erzählen oder willst du dazwischen?
Ich hätte jetzt nochmal die Frage gestellt, ob eine Beerdigung noch so der Standard ist in Deutschland, weil, also ich weiß, in meiner Familie werden alle beerdigt, aber es gibt sicherlich auch viele, die sich verbrennen lassen. Also hast du da irgendwelche Erfahrungswerte oder ist das komplett unterschiedlich?
Ja, also Beerdigung nennt man das auch, also man würde Beerdigung auch dazu sagen, wenn man eine Urne beerdigt. Der begriffliche Unterschied wäre da Erdbestattung, wäre das, wenn man wirklich in einem Sarg beerdigt wird. Und dann gibt es die Urnenbeisetzung, kann man das auch nennen. Ne? Also und Urnenbeisetzungen sind tatsächlich, also zumindest was Nordrhein-Westfalen und ich würde sagen, insgesamt auch in ganz Deutschland das betrachtet, dann ist Urnenbestattung auf jeden Fall eine der gängigeren Bestattungsarten. Also Erdbestattung war früher sehr normal, sage ich mal. Und auch gerade wenn es Richtung Bayern geht, ist da auf jeden Fall der Prozentsatz auch höher als jetzt hier in NRW zum Beispiel, wo ich Bestatterin bin, dass wirklich mehr Erdbestattungen durchgeführt werden. Aber ja, also bei uns kann man sagen, also wenn ich jetzt so Pi mal Daumen sagen würde, sind es 90% Urnenbestattung. Also da wird erst eingeäschert. Es gibt noch so Möglichkeiten, dass man sagt, man macht an dem Sarg selbst die Trauerfeier, wird dann eingeäschert und dann wird die Urne beigesetzt. Das gibt's auch manchmal. Ne? Also es gibt verschiedenste Wege. Einmal direkt an der Urne die Trauerfeier plus Beisetzung oder erst am Sarg die Trauerfeier und dann eine Urnenbeisetzung. Das ist je nachdem, wie die Familie sich das vorgestellt hat, wie der Verstorbene sich das vorgestellt hat, ist da im Prinzip alles möglich. Es gibt da nur so bestimmte Fristen, die man halt auch einhalten muss.
Ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Also jemand verstirbt und wie lange hat man dann Zeit, um diese Person zu beerdigen?
Ja, man hat, wenn man eine Erdbestattung durchführen möchte, also wenn man wirklich in einem Sarg beerdigt werden möchte und nicht eingeäschert wird, dann hat man 10 Tage ab Todeszeitpunkt. Ne, ab dem Zeitpunkt, wo der Tod bescheinigt wurde oder bestätigt wurde vom Arzt. Und das muss dann immer relativ zügig passieren. Das liegt einfach auch an hygienischen Gründen. Also ne, wenn wir darüber nachdenken, dass natürlich irgendwann auch ein Körper, wenn er nicht mehr lebt, natürlich auch immer mehr vergeht. Also der Verwesungsprozess startet irgendwann, auch wenn, sage ich mal, wir haben natürlich klimatisierte Räume, wo natürlich das so ein bisschen aufgehalten wird, aber man kann das natürlich nicht stoppen, weil einfach der Körper nicht mehr lebendig ist. Und wenn du aber dann eingeäschert wirst, dann hast du nach der Einäscherung auch nochmal 6 Wochen Zeit. So ist es zumindest in NRW. Also es gibt Bundesländer, da sind die Fristen unterschiedlich, aber grob ist es immer ungefähr so. Du hast immer eine kürzere Zeit natürlich für die Erdbestattung oder für eine Trauerfeier am Sarg, wenn das denn so stattfinden soll. Und wenn dann eingeäschert wurde, das muss man dann halt auch innerhalb dieser 10 Tage machen. Danach hat man dann wirklich eine relativ lange Zeit, einfach auch die Trauerfeier zu setzen. Das heißt, wenn zum Beispiel Angehörige, das haben wir manchmal, dann sind die Enkel oder die Kinder sind im Ausland oder da ist jemand noch nicht wieder da oder kann halt nicht so schnell oder da ist jemand gerade krank und ist noch im Krankenhaus und dann sagt man halt einfach, okay, dann ist die Trauerfeier einfach in 4 Wochen. Also das geht, das ist kein Problem.
Jetzt sind wir ja schon bei der Trauerfeier. Ich würde noch gern einen Schritt zurückgehen und zwar, die Person wird abgeholt von euch und dann wird sie ja, wie soll man das am besten sagen, hergerichtet oder für die Beerdigung vorbereitet. Das könnte ich mir schwierig vorstellen. Ich glaube, das ist auch etwas, wovor die meisten vielleicht etwas Berührungsängste hätten. Wie ist das für dich? Oder wie war das für dich am Anfang?
Ja, also ich glaube, die ersten 1-2 Male war es für mich schon aufregend und ich war froh, dass ich nicht alleine war. Und das ist, wie gesagt, immer das Schöne, dass man das natürlich zusammen mit Menschen macht. Und ich glaube, das ist generell ein wichtiger Punkt, dass wir da zusammen immer durchgehen als Team. Wir haben wirklich ein großartiges Team, in dem wir zusammenarbeiten und vertrauensvoll halt auch über sowas reden können, wenn uns sowas, sage ich mal, bedrückt. Es gibt ja auch solche und solche Momente, ne? Also wo einem das näher geht, weil man vielleicht auch die Person kannte oder welche Gegebenheiten auch dazu führen können, dass es einfach schwieriger für einen ist, ne? Und also mir hat das von Anfang an geholfen, zu reden. Also entweder zu reden mit demjenigen, der dabei ist, also Kollege oder wie auch immer, oder halt auch mit der Person selbst. Also für mich ist diese Person immer noch diese Person. Und auch je nachdem, was man natürlich für einen Glaubensansatz hat, was nach dem Tod passiert, habe ich das Gefühl, dass dieser Körper natürlich nicht nur ein Körper ist, sondern halt ein Mensch, eine Person. Und die ist total verdient, würdevoll behandelt zu werden und auf den wir auf diesem letzten Schritt halt so begleiten dürfen. Und das ist für mich irgendwie sehr beruhigend, wenn ich dann mit dieser Person rede. Also so auf eine Art liebevoll und als würden wir uns gerade vielleicht kennenlernen. Und genau, am Anfang habe ich noch viel erzählt, was ich jetzt gleich machen werde. So, Mensch, Walter, jetzt zieh ich dir mal deinen Pullover an und so. Ne? Also das hat mir total geholfen, das so ein bisschen zu verarbeiten oder so, ne? Oder ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch so eine Übersprungshandlung, aber das hat mich sehr beruhigt.
Das heißt, du persönlich glaubst, dass es danach weitergeht?
Ja, also nicht unbedingt in dem Körper selbst natürlich, aber doch, ich habe schon, vielleicht ist es so eine Hoffnung oder so ein Urvertrauen, dass da irgendwas ist, was so, also bei meiner Oma war es sehr stark so, vielleicht muss ich anders anfangen, ich habe mal eine Weile in Mexiko gelebt und da besteht halt dieser kennt man bestimmt mittlerweile auch hier diesen Tag der Toten. Der wird ja sehr intensiv gefeiert in Mexiko. Und generell ist die Totenkultur einfach so stark ausgeprägt dort. Und es heißt halt, dass diese Menschen immer bei einem sind, wenn man sie erinnert und wenn man über sie spricht und wenn man sie bei sich trägt. Und ich habe das Gefühl, dass seit der Beerdigung meiner Oma vor 5 Jahren, die mir sehr nahe stand, dass sie immer bei mir ist. Also sie ist ja an keinen Ort mehr gebunden. Die ist einfach immer bei mir. Und in meinen Gedanken setze ich mich ganz oft zu ihr auf diese Hollywood-Schaukel, die sie früher hatte, die so knarzte und knatschte. Und dann sitze ich manchmal bei ihr und dann tut mir das gut, wenn ich in Gedanken irgendwie bei ihr bin. Ne? Und das ist so meine Ansicht. Aber das ist natürlich nicht der einzig richtige Weg, da so drüber nachzudenken. Aber das ist so mein Gefühl, dass die immer dann überall sind, weil sie ja nicht meinen Körper gebunden sind.
Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft in Deutschland irgendwie ein merkwürdiges Verhältnis zum Tod und zur Trauer hat?
Ja, auf jeden Fall anders. Also ich merke, dass sich das auch ändert. Also ich sag mal so, die Bestattungstradition und die Bestattungskultur zeigt das auch sehr stark. Also früher war sehr wenig anderes zulässig. Es war immer so der gleiche Ablauf. Es war immer sehr traditionell und es war natürlich viel mehr Erdbestattung und das muss so sein und es muss immer diesen Trauerzug geben. Es muss immer genau so ablaufen und mittlerweile ist es viel, viel individueller geworden. Das heißt, auch in Deutschland merken wir, hey, okay, es wird auch wieder, sage ich mal, offener und persönlicher mit Trauer umgegangen. Aber es ist schon ein Thema, was sehr so weggeschoben wird. Ne? Also mit der Tod, oh Mensch, müssen wir darüber reden? Ne? Also ich merke das natürlich auch. Ich bin natürlich gefühlt, wenn ich in den Raum komme zu meiner Familie, bringe ich dieses Thema manchmal mit, weil sie natürlich mich fragen, wie es auf meiner Arbeit ist und wie es läuft und ne, oder was auch immer. Und dann zwangsweise kommt man zu diesem Thema Tod und einige reagieren da mittlerweile nach 2 Jahren relativ offen und andere sind immer noch sehr verhalten, sage ich mal. Ne? Und also es fällt uns sehr schwer, glaube ich, über den Tod zu sprechen.
Und wenn du jetzt jeden Tag damit zu tun hast, du sagtest schon, sprechen darüber hilft dir. Wie gehst du sonst mit den Emotionen um? Stumpft man dann vielleicht auch ab einer gewissen Zeit?
Abstumpfen, das ist so ein fieses Wort. Ne? Also ich glaube, es wird normaler. Ich glaube, abstumpfen ist es wirklich nicht, weil mich bewegt jeder einzelne Mensch, den ich treffe und jede einzelne Geschichte, die ich höre und dadurch, dass ich natürlich auch Trauerreden ab und zu mache oder weil auch einfach Menschen manchmal ja in uns vielleicht auch so eine vertrauensvolle Person, so eine vertrauensvolle dritte Person sehen, hören wir manchmal sehr viel über diejenige oder die Person, die verstorben ist und das ist inspirierend und das ist jedes Mal interessant und jedes Mal ist es jemand anderes und jedes Mal ist es eine andere Situation, eine andere Lebensgeschichte, ganz andere Verhältnisse zwischen den Angehörigen und dem Verstorbenen und deswegen finde ich abstumpfen, fühle ich nicht, aber es ist schon so, dass es normaler wird, klar, also weil es natürlich unser Alltag ist, aber es zeigt mir halt auch jeden Tag aufs Neue, wie wichtig und wie wertvoll das Leben ist, weil ich diesen Job halt ausübe.
Du sagtest gerade schon Trauerrede. Die sind ja auch sehr individuell, gehe ich jetzt mal davon aus.
Ja.
Wie bereitest du dich auf eine Trauerrede vor?
Ich bereite mich mit den Angehörigen zusammen vor. Also im Normalfall treffen wir uns dann. Also das ist dann immer nochmal ein separates Gespräch. Wir haben einmal das Gespräch mit den Angehörigen, wo wir alles besprechen, was die Trauerfeier selbst angeht. Also der ganze Rahmen, sage ich mal, wird da besprochen. Also diese ganze von vorne bis hinten, wo soll es stattfinden, was soll überhaupt stattfinden, braucht man Blumenschmuck, sollen wir den bestellen, wollen das die Angehörigen selber, Musikauswahl, wer soll reden, ne, die kirchliche Begleitung oder halt eine freie Rede und so weiter und so fort. Das ist ein Gespräch, Traueranzeigen, Trauerbriefe, alles, was dazugehört. Also irgendwer hat mal auch Spaß gesagt, wir sind Last Event Manager und es ist im Prinzip so, weil es halt so vielseitig ist, weil man so viel planen muss und da sind wir halt diejenigen, die Hand reichen und sagen, okay, komm, an das und das muss gedacht werden, was ist davon interessant, was sollen wir da machen? Wenn jemand sagt, Mensch, ich hätte gerne Kathi als Trauerrednerin oder wo wir auch sagen können, das könnten wir jetzt in diesem Moment auch leisten, weil ich das natürlich nicht jeden Tag machen kann, weil ich natürlich auch Bestatterin bin, dann sagen wir, okay, dann machen wir jetzt einen Termin aus für ein anderes Gespräch, ne, für ein neues Gespräch, wo sich die Familie dann auch nochmal Gedanken machen kann. Dann kann man überlegen, wollen wir das vielleicht abends machen, wo mehr Leute dabei sein können von der Familie. Und dann fahre ich auch oft eher zu den Angehörigen nach Hause, als dass wir das bei uns machen, weil wir dann einfach mehr Zeit haben, da sind sie in ihrem familiären Umkreis, sie fühlen sich irgendwie sicher und zu Hause und da ist einfach eine ganz andere Situation und Umgebung nochmal möglich. Und dann fahre ich dahin und dann, es ist immer sehr unterschiedlich, wie viel die Menschen dann erzählen wollen und auch können, je nachdem, wie eng sie diese Person kannten und wie viel sie preisgeben möchten. Ich erlebe, also ich habe bisher sehr, sehr aufgeschlossene Menschen kennengelernt und das ist unfassbar spannend und inspirierend, über Menschen etwas zu hören, die man selber gar nicht kennengelernt hat. Und da hat man hinterher schon manchmal das Gefühl, man würde die Person kennen. Also das ist schon spannend irgendwie. Und ich habe auch ganz viele, sage ich mal, so kleine Weisheiten, die ich so in mir trage, durch diese Menschen, die verstorben sind, die ich nie kennengelernt habe, weil mir über die etwas erzählt wurde, was die immer so gemacht oder gesagt haben, wie sie so gelebt haben.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel hatten wir letztes Jahr eine Person, die hat immer ganz, ganz viel so gehandwerkt und so selber was repariert und sowas, ne? Und immer überall selber erstmal Hand angelegt. Und der hat dann immer gesagt zu seiner Familie, Fusch ist es nur, wenn man es sieht. Also der hat dann ganz viel selber gemacht und hat dann, ne, dann wurde vielleicht auch mal gesagt, ja Mensch, aber so ist das ja auch nicht richtig, ne? Das ist jetzt ja auch nicht qualitativ 1A vielleicht oder sowas, aber dann hat er halt gesagt, ja gut, aber Fusch ist es ja nur, wenn man sieht, ne? Also solange es funktioniert ungefähr. Und es gibt ganz viele Momente, wo ich halt einfach merke, Mensch, das hat der und der mal so gesagt, das hat die und die, so ist die und die daran gegangen, ne? Und das tut mir total gut und ich finde das natürlich total schön irgendwie, dass mir da auch so, also es ist ja ein sehr großer Vertrauensvorschuss. Die Leute kennen mich ja im Normalfall nicht oder haben mich vielleicht einmal gesehen und ja, für mich ist es als Rednerin natürlich umso schöner, auch für die Trauerfeier, auch für die Familie selbst dann natürlich. Je mehr ich weiß, desto mehr kann ich diese Person greifen. Und genau, nach dem Gespräch versuche ich dann natürlich, das alles so zusammenzuführen. Also ich versuche mir diese Person vor Augen zu führen und frage natürlich auch sehr, sehr intensiv in dem Gespräch, um diese Person zu verstehen, also um diese Essenz so rauszukitzeln, damit ich nicht da vorne stehe und irgendwas erzähle und Menschen haben einfach Fragezeichen im Gesicht, weil sie denken, von wem redet die da? Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Und schön ist halt, wenn man so nach Hause kommt nach so einem Gespräch und es wurde vielleicht ein Tränchen verdrückt, vielleicht auch ein paar mehr, aber es wurde auch ganz viel gelacht und das haben wir auch ganz, ganz oft. Das ist richtig schön, weil darum geht's ja im Prinzip. Es geht ja um das Leben der Person und nicht, meine Güte, was hatte sie für eine Krankheitsgeschichte in den letzten 3 Jahren vielleicht? Ne? Und genau, an das Schreiben geht es dann hinterher quasi, ne? Und da brauche ich dann auch meine Zeit so für, ne? Da ist es mal so, aber auch auf jeden Fall ein relativ hoher Aufwand natürlich dann einfach, um so Worte zu sortieren und das in eine sinnvolle Verbindung zu bringen, sodass es halt auf einer Trauerfeier auch nicht zu langwierig wird, aber auch nicht total durcheinander, sage ich mal, weil wenn dir von 4 Leuten vielleicht von Familienangehörigen was erzählt wird, ist natürlich, dann ploppt hier was auf, ploppt da was auf und meine Notizen sind natürlich dann ja seitenlang und völlig chaotisch und da muss ich dann erstmal so ein bisschen Struktur reinbringen, möchte ich vielleicht irgendein Bild nutzen auf der Trauerfeier. Wir hatten jemanden, der zum Beispiel der hat eine Zündapp selber zusammengebaut. Das war der gleiche, zu dem der Spruch auch gehörte eben. Und da hatten wir eine Zündapp auf der Trauerfeier stehen. Und dann habe ich versucht, so dieses Bild zu malen, dass wir jetzt uns zusammen mit ihm auf diese Zündapp setzen und mal ein bisschen durch sein Leben fahren oder so. Ne? Also passt sowas und dann versuche ich halt irgendwie so ein Bild zu kreieren, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es zu der Person passt. Und dann, das alles so ein bisschen darzustellen. Und die Person so ein bisschen in unsere Mitte zu holen für diesen Moment der Trauerfeier dann.
Ja, auch eine Riesenaufgabe. Also
voll.
Vor allem, man darf ja auch wirklich keine Fehler machen, ne? Also, beziehungsweise
keine groben Schnitzer.
Keine groben Schnitzer, genau.
Ja, es ist echt, es ist schon eine große Verantwortung, weil man möchte diesen Moment so persönlich und individuell und so, sag ich mal, so schön, auch wenn das komisch klingt für eine Trauerfeier, aber so schön wie möglich gestalten. Und wenn dann da jemand was erzählt, was völlig weg von der Person ist und was wir hier leider auch manchmal erleben, sage ich mal, weil der Redner oder die Rednerin, also nicht nur frei, sondern auch von der Kirche vielleicht, die haben dann nicht so viel Zeit, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen. Oder die Familie wollte vielleicht nicht viel erzählen, dann aber, ne, also das Schlimmste ist wirklich, wenn man was Falsches erzählt. Also wenn man wirklich die Daten komplett vertauscht oder wenn man den falschen Namen sagt oder sowas. Aber es kommt auch immer darauf an, wenn man einen guten Draht zu den Personen hatte und man die merken, dass das jetzt einfach ein Versehen war und die Gesamtgeschichte passt aber zu dieser Person, aber man sagt zum Beispiel nicht, irgendein Ort, wo er mal war im Urlaub und dann ist der jetzt vielleicht falsch, dann verzeihen die einem das, ne? Weil es vielleicht nicht grundsätzlich darum geht, wo der jetzt war. Aber wenn man die Person einfach komplett falsch darstellt, dann ist es natürlich, das ist schwierig, ne? Aber an sich sind die immer sehr, sehr dankbar. Ich habe sehr, sehr viel Dankbarkeit erfahren bisher.
Ja, das glaube ich.
Aber es ist eine große Verantwortung, absolut.
Ja.
Ja.
Unser Gespräch geht schon dem Ende entgegen. Ich würde dir gerne jetzt einfach nochmal ganz offen und frei das Mikrofon überlassen. Gibt es irgendeine Sache, die du gerne teilen möchtest, also die vielleicht viele Leute unterschätzen oder die viele Leute wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf?
Das Mikro überlassen. Ich habe ja gefühlt die ganze Zeit gesprochen hier. Ja. Boah, viel, aber vor allen Dingen ist es der Fakt, dass es so wichtig und schön ist, sich eigentlich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass man nicht Menschen dazu drängen sollte, sich mit diesem Thema zu befassen, aber es ist ja nun mal so, es ist das Sicherste, was wir haben im Leben oder eins der sichersten Dinge, dass es irgendwann dazu kommen wird. Hoffentlich später als früher. Und umso schöner ist es eigentlich, wenn man mal darüber gesprochen hat, so ganz offen und ehrlich. Ich habe das ganz oft, dass ich mit Freundinnen dann zusammensitze und sage, oder nicht ich, sondern dass es von denen auskommt, dann so, boah, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das dann so und so macht. Und ne, also, und das ist halt eben das Ding. Also jede Bestattung ist anders und jede Bestattung kann an eine Person angepasst werden. Und wenn man da, wir hatten das schon, dass hinterher das Trauercafé, so nennt man es ja, also das Kaffeetrinken hinterher, das war eine Riesenparty auf dem Sportplatz, weil das einfach zu dieser Person passte und weil es um das Leben dieser Person ging und dass sie immer da war und dass sie immer für alle da war. Und das ist einfach schön, ne? Und das ist bei jeder Bestattung können wir einfach das daraus machen, bei jeder Trauerfeier, was zu dieser Person passt und auch zu der Familie, die trauert. Und das ist halt einfach ein total wichtiger Teil für diese Trauerbewältigung auch, also jemanden loszulassen in dieser physischen Form und darin überzugehen, diese Person aber weiterhin bei sich zu tragen und in sich zu tragen, zu erinnern. Und die schönsten Trauerfeiern sind die, wo geweint und gelacht wird gleichzeitig. Und das kann man halt nur kreieren, je persönlicher sie sind. Die haben dann auch die persönlichsten Dinge da vorne stehen. Wie gesagt, mit der Zündapp oder Bilder und Andenken oder gewisse Dinge, die sie gerne gemacht hat, diese Person. Und da kann man total offen sein. Also alles ist erlaubt im Endeffekt. Alles, wirklich. Also es gibt wenig Grenzen. Und die kann man dann einfach mit dem Bestatter in dem Moment abklären. Aber ja, und eine Trauerfeier kann wirklich schön sein. Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich sagen möchte. Und das trauen sich immer viele nicht zu sagen. Die meisten kommen dann so nach einer Trauerfeier zu einem und sagen, Mensch, Frau Pollmann, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Aber die Trauerfeier war wirklich schön. Ne? Also ja, auf jeden Fall, weil es ist das Leben von jemandem. Es war ein wunderschönes Leben mit all den Höhen und Tiefen. Und umso schöner ist es, wenn man das so an dem Tag so erinnern durfte und diesen Menschen so in der Mitte hatte, zwischen sich und unter sich. Ne? So, das ist eigentlich das Schönste.
Ja, das lassen wir so stehen, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Kathi, für dieses ausführliche Gespräch. Und ich glaube, es wurden so viele Fragen beantwortet. Wahnsinn. Da haben viele Leute was mitnehmen können. Also vielen Dank.
Super. Sehr gerne.
Und wir hören jetzt rein, was sprachlich drin war. Hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses öffnet, dann seht ihr zwei Seiten voller Wortschatz. Das erste Wort in der Liste ist die Bestatterin bzw. der Bestatter. Und um diesen Beruf ging es heute in dieser Folge, denn der Bestatter oder die Bestatterin ist eine Person, die für die Organisation und Durchführung von Beisetzungen oder Bestattungen verantwortlich ist. Und der zweite Beruf in dieser Folge war die Trauerrednerin bzw. der Trauerredner. Das ist eine Person, die bei Trauerfeiern oder Beerdigungen eine Rede hält, um den Verstorbenen zu ehren und den Hinterbliebenen Trost zu spenden. Und warum ist Kathi Bestatterin und Trauerrednerin geworden? Naja, sie hat sich nach dem Referendariat hinterfragt und sich die Frage gestellt, ob sie sich nicht vielleicht anders orientieren sollte. Und sich hinterfragen heißt, seine Annahmen in Frage stellen oder prüfen. Das heißt, man überlegt, ist das eigentlich alles noch so richtig, was ich über mich und mein Leben denke, oder ist es vielleicht ganz anders? Und bin ich hier eigentlich gut aufgehoben? Gut aufgehoben sein heißt, sich sicher und wohl fühlen. Das heißt, wenn man sich gut aufgehoben fühlt an einem Ort, dann hat man das Gefühl, an der richtigen Stelle zu sein. Und Kathi erzählte uns, dass sie gerne mit Sprachen hantiert. Mit etwas hantieren, sagt man, wenn man mit etwas umgeht. Es gibt zum Beispiel Leute, die gerne mit Werkzeug hantieren. Das heißt, sie reparieren gerne Dinge, sie hantieren also mit Werkzeug. Man kann aber auch mit anderen Dingen hantieren, wie zum Beispiel mit Computern und sich dann ein zweites Standbein aufbauen. Ein zweites Standbein sagt man, wenn man eine zusätzliche Einkommensquelle oder berufliche Option neben der Haupttätigkeit hat. Und das kann man sich auch bildlich gut vorstellen. Wenn man nur auf einem Bein steht, dann hat man nur dieses eine, das einen stützt. Und wenn dieses wegfallen würde, dann würde man wahrscheinlich auf dem Boden liegen. Anders ist es, wenn man zwei Standbeine hat. Denn dann kann man immer noch auf dem anderen stehen. So stellt man sich das auch bei den Berufen vor, wobei das zweite Standbein häufig nicht so viel Einkommen bringt wie das erste. Und ob man sich ein zweites Standbein sucht oder nicht, entscheidet häufig auch das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist das intuitive Gefühl oder die innere Stimme, die einem sagt, was richtig ist. Und da gibt es ja quasi das Bauchgefühl und einmal sozusagen die Ratio, also den Verstand. Quasi, sagte ich gerade. Quasi heißt sozusagen. Manchmal benutzt man quasi, um Dinge zu vergleichen, die nicht hundertprozentig übereinstimmen, aber um ein Bild zu zeichnen, reicht es. Wenn man zum Beispiel sagt, Podcasts sind quasi wie Radio nur im Internet, dann ist das ja nicht ganz richtig, aber sozusagen, um das jetzt mal jemandem zu erklären, der überhaupt gar nicht weiß, was ein Podcast ist. Und wenn man überhaupt keine Ahnung von etwas hat, dann bietet es sich an, in etwas hineinzuschnuppern. In etwas hineinschnuppern heißt einen ersten Einblick in etwas bekommen. Also ein Praktikum würde sich anbieten, um in einen Beruf hineinzuschnuppern. Schnuppern ist ja so eine Art Riechen. Ein Hund kann zum Beispiel schnuppern, wenn er so macht. Ja, dann schnuppert er, vielleicht riecht er etwas Leckeres. Aber auch ein Mensch kann in einen Beruf oder sonstiges hineinschnuppern. Und vielleicht ist man dann erstmal perplex. Perplex sein heißt verwirrt oder überrascht sein. So könnte man sagen, ich war wirklich perplex, wie anstrengend dieser Beruf ist. Und einige Leute in Kathis Umfeld waren auch perplex, als sie von ihrer Entscheidung, Bestatterin zu werden, erzählte. Als sie ihre Idee dann aber mit Leben füllte, konnten es viele Leute verstehen. Etwas mit Leben füllen, sagte ich gerade. Etwas mit Leben füllen heißt etwas lebendig machen oder mit Bedeutung versehen. Und das ist ja häufig der Fall, wenn man eine Idee hat für ein Projekt, dann klingt das erstmal sehr abstrakt. Aber wenn man sich dann einen konkreten Plan macht, füllt man die Idee mit Leben und dann können viele Leute auch besser verstehen, was man meint. Auch wenn die Leute vielleicht selbst erstmal Berührungsängste hätten. Die Berührungsangst ist die Angst vor dem Umgang mit anderen Menschen, insbesondere in schwierigen oder emotionalen Situationen. Also einerseits natürlich das Berühren eines Menschen, das wäre die buchstäbliche Bedeutung, aber andererseits eben auch Berührungsangst im emotionalen Sinne, also im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das ist erstmal normal, besonders wenn man quer einsteigt. Quereinsteigen heißt, in einen Bereich oder eine Branche einsteigen, in der man zuvor nicht tätig war. Und Kathi war ja vorher Lehrkraft, dementsprechend ist sie quer eingestiegen in den Beruf der Bestatterin. Es gibt aber auch viele Lehrkräfte, die Quereinsteiger sind. Das heißt, die haben vorher etwas anderes gemacht und sind jetzt Lehrkräfte. Und Kathi arbeitet jetzt für ein Bestattungsinstitut. Das Bestattungsinstitut ist ein Unternehmen, das Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bestattungen anbietet. Also das Unternehmen, das die Beerdigung organisiert. Und Teil dessen ist natürlich die Kommunikation mit den Angehörigen. Der oder die Angehörige ist eine Person, die mit einem anderen verwandt ist oder zu dessen sozialem Umfeld gehört. Also in der Regel spricht man bei der Familie von den Angehörigen. Und die werden manchmal vom Tod des Angehörigen überfallen. Überfallen werden heißt plötzlich und unerwartet mit etwas konfrontiert werden. Ihr kennt vielleicht den Überfall, wo plötzlich jemand mit einer Pistole vor euch steht und euer Geld haben will. Ja, so ähnlich ist es auch mit dem Tod. Man rechnet nicht damit. Und so kann es einem vorkommen wie ein Überfall. Man wird also mit dieser Situation konfrontiert, ohne damit gerechnet zu haben. Und das ist dann meistens ein großer Schock und so müssen die Angehörigen erstmal aufgefangen werden. Jemanden auffangen heißt, jemanden in einer schwierigen Situation trösten bzw. unterstützen. Und dazu gehört natürlich auch, die Angehörigen nicht zu überladen. Jemanden überladen heißt, jemanden mit zu vielen Informationen belasten. Und das sollte man auch als Lehrkraft wissen, dass man die Schülerinnen und Schüler nicht überladen sollte mit Infomaterialien, denn das wird häufig als Belastung empfunden. Und wir wissen alle, wenn wir dauerhaft überlastet sind, überladen sind, dann wird das Leben eher kürzer als länger und schon sind wir wieder beim Thema bei der Beerdigung. Die Beerdigung ist die Zeremonie zur Bestattung eines Verstorbenen. Und klassischerweise wählt man bei der Beerdigung zwischen einer Urne und einem Sarg. Die Urne ist ein Behälter, der zur Aufbewahrung von Asche nach der Einäscherung verwendet wird. Das heißt, man wird verbrannt und die Asche kommt dann in die Urne. Oder man wählt einen Sarg. Der Sarg ist ein anderer Behälter, der eben auch zur Aufbewahrung des Leichnams dient. Das heißt, hierin liegt also die Leiche und wird dann im Rahmen einer Erdbestattung beerdigt. Der Leichnam ist also ein Synonym für die Leiche. Und im Zusammenhang mit diesen verschiedenen Formen der Bestattung fragte ich auch, was denn am beliebtesten in Deutschland sei. Und Kathi gab dann eine Antwort und benutzte dabei die Formulierung Pi mal Daumen. Pi mal Daumen ist eine ungefähre Schätzung oder Berechnung, die nicht genau ist, sondern auf Erfahrung oder Schätzung beruht. Anstatt Pi mal Daumen könnte man also auch ungefähr sagen. So könnte man sagen, Pi mal Daumen gibt es so und so viele Beisetzungen im Jahr. Die Beisetzung ist ein Synonym für die Beerdigung. Und auch eine Urne kann man beisetzen, vorher muss die Leiche aber eingeäschert werden. Einäschern heißt, den Körper eines Verstorbenen verbrennen. Und am Ende kommt eben die Asche dabei raus, deswegen einäschern. Und wann das zu geschehen hat, ist natürlich auch geregelt. Denn man möchte nicht, dass der Verwesungsprozess schon fortgeschritten ist. Der Verwesungsprozess ist der Prozess, durch den ein toter Körper abgebaut wird. Das heißt, man stirbt und dann vergeht oder beziehungsweise verwest ein Körper. Und Kathi erzählte uns aber auch noch davon, dass man die Verstorbenen vor der Bestattung oftmals noch herrichtet. Herrichten heißt etwas oder jemanden vorbereiten. In diesem Fall wäre es zum Beispiel, dass man die Person nochmal gut anzieht und sie so für die Trauerfeier herrichtet. Ich hoffe, dieses Thema bedrückt euch nicht zu sehr, denn jemanden bedrücken heißt jemandem Sorgen bereiten. Und mir ist klar, dass dieses Thema vielen Leuten nahe geht. Jemandem nahe gehen heißt, jemandes Gefühle berühren. Also wenn etwas eure Emotionen weckt, dann geht es euch nahe. Und wenn einem etwas nahe geht, dann kann man schon mal zu Übersprungshandlungen neigen. Die Übersprungshandlung ist eine ungewöhnliche oder scheinbar sinnlose Handlung, die als Reaktion auf Stress oder emotionale Überlastung auftritt. Und Kathi erzählte uns ja davon, dass sie mit den Leichen spricht und bezeichnete dies als Übersprungshandlung. Auch sprach sie in diesem Zusammenhang von einem Urvertrauen darauf, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht. Das Urvertrauen ist das grundlegende Vertrauen, das eine Person in andere Menschen oder die Welt hat. Und dann ging es in diesem Zusammenhang noch um ihre Oma und das Knarzen der Hollywood-Schaukel. Das Knarzen ist ein quietschendes oder knarrendes Geräusch. Wenn etwas schon älter ist oder stark beansprucht wird, dann fängt es manchmal an zu knarzen. So können auch die Bänke in der Kirche knarzen. Die Trauerfeier muss aber nicht zwingend in der Kirche stattfinden. Hier ist vieles zulässig. Zulässig heißt erlaubt oder akzeptabel. Man kann sich also auch zum Beispiel gegen einen Trauerzug entscheiden. Der Trauerzug ist die Gruppe von Menschen, die an einer Prozession teilnehmen, um einen Verstorbenen zu ehren. Das heißt, meistens wird der Sarg dann vorweggetragen und die Trauernden laufen dann hinterher. Das wäre dann der Trauerzug. Und oftmals sind die Personen in einem Trauerzug sehr verhalten. Verhalten sein heißt zurückhaltend oder ruhig sein. Und das ist, denke ich, auch eine häufige Reaktion, dass man eher verhalten wird, wenn man trauert. Es sei denn, man ist vielleicht abgestumpft. Abstumpfen heißt weniger empfindlich oder sensibel werden. Das heißt, wenn man Dinge, die vielleicht auch sehr emotional sind, immer wieder durchlebt, dann stumpft man etwas ab, man wird emotional etwas unempfindlicher und dann spricht man auch vom Abstumpfen. Wobei Abstumpfen ein eher negativer Begriff ist. Und auch Kathi sagte, irgendwie klingt Abstumpfen fies. Fies heißt so viel wie unsympathisch oder abstoßend. Und es wäre fies zu sagen, dass Kathi bereits abgestumpft ist. Denn sie sagte, dass noch jeder Fall, also jeder Tote, sie bewegt. Jemanden bewegen heißt jemanden emotional berühren. Vorhin hatten wir ja schon die Redewendung, jemandem nahe gehen. Das könnte man synonym dafür verwenden. Und wenn man als Trauerrednerin eine Rede vorbereitet, dann erzählen die Angehörigen häufig das Leben des Toten oder der Toten, und zwar von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten ist eine Redewendung, die man sagt, wenn man etwas von Anfang bis Ende oder in allen Aspekten erzählt. Und wenn man von vorne bis hinten alles erzählt, dann hat man am Ende auch eine Menge preisgegeben. Etwas preisgeben heißt Informationen oder Geheimnisse offenlegen oder enthüllen. Und einige Leute halten sich eher zurück und andere geben mehr Preis und sind aufgeschlossen. Aufgeschlossen heißt offen für neue Ideen, Ansichten oder Erfahrungen, beziehungsweise auch offen dafür, Dinge von sich preiszugeben. Und wenn man eine aufgeschlossene Person ist, legt man wahrscheinlich auch häufiger selbst Hand an. Selbst Hand anlegen heißt etwas selbst tun oder erledigen. Denn wenn man aufgeschlossen ist, lässt man sich auf viele Dinge ein und hat Mut, selbst Hand anzulegen. Auch auf die Gefahr hin, dass es am Ende Pfusch ist. Der Pfusch ist Arbeit von minderer Qualität oder schlechter Ausführung. Das heißt, wenn man etwas nicht ganz richtig macht und improvisieren muss, dann nennt man das häufig Pfusch. Und das Wort Pfusch hört man häufiger im Zusammenhang mit Handwerkern. Also Pfusch am Bau ist auch etwas, was geläufig ist. Denn wenn Gebäude gebaut werden, passieren manchmal Fehler und diese Fehler werden dann ausgebessert oder eben so versteckt, dass sie keiner sieht. Und dann redet man auch von Pfusch. Und deswegen muss man auch erstmal geeignete Handwerker finden und diesen einen Vertrauensvorschuss geben. Der Vertrauensvorschuss ist das Vertrauen, das man jemandem von Anfang an gibt, bevor es durch Handlungen bestätigt wird. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für einen Vertrauensvorschuss, wenn man einen Handwerker beauftragt. Aber wieder zurück zur Vorbereitung der Trauerrede. Wichtig für den Trauerredner oder die Trauerrednerin ist es, die Person greifen zu können. Jemanden greifen können heißt, in der Lage sein, jemanden zu verstehen. Das heißt, wenn man jemanden nicht kennt und eine andere Person erzählt einem von dieser Person, dann kann man diese Person am Ende vielleicht greifen. Falls einem noch ein paar Informationen fehlen, kann man versuchen, diese aus den Personen herauszukitzeln. Etwas herauskitzeln heißt nämlich, mit Geduld und Beharrlichkeit Informationen oder Antworten erhalten. Beim Kitzeln geht es ja darum, eine Person durch Berührungen an den richtigen Stellen zum Lachen zu bringen. Und das kann natürlich auch eine Methode sein, um Informationen zu bekommen. Und so könnt ihr euch das im übertragenen Sinne natürlich vorstellen. Es wird hier natürlich niemand wirklich gekitzelt. Aber es ist dennoch wichtig, viele Informationen über die verstorbene Person zu haben, denn sonst kann es anschließend sein, dass viele Leute bei der Trauerrede ein Fragezeichen im Gesicht haben. Ein Fragezeichen im Gesicht haben heißt so viel wie verwirrt oder unsicher sein. Das heißt, wenn man nicht heraushören kann, um welche Person es geht, dann hat man vielleicht ein Fragezeichen im Gesicht. Wenn die Trauerrede hingegen sehr gut gemacht ist, dann kann es schon mal sein, dass man ein Tränchen verdrückt. Ein Tränchen verdrücken heißt, eine Träne zurückhalten oder verbergen wollen. Und das Tränchen ist eben eine kleine Träne. Doch damit die Trauerrede so gut wird, dass Leute ein Tränchen verdrücken, fließt viel Zeit und Arbeit in das Schreiben einer Trauerrede. Denn das kann ein ganz schön langwieriger Prozess sein. Langwierig heißt so viel wie langsam oder zeitaufwendig. Auch das Erstellen dieses Podcasts ist immer ein langwieriger Prozess, besonders wenn irgendwelche technischen Probleme zwischendrin aufploppen. Aufploppen oder auch aufpoppen heißt so viel wie plötzlich auftauchen oder erscheinen. Erst kürzlich hatte ich wieder ein technisches Problem bei der Aufnahme und deswegen ist auch die nächste Hörerepisode etwas verzögert, aber diese kommt auch bald, falls nicht wieder irgendwelche Probleme aufploppen. Und Kati erwähnte eine ganz besondere Trauerfeier, bei der eine Zündapp eine wichtige Rolle spielte. Die Zündapp ist eine Marke für Motorräder oder Mopeds, die aus Deutschland kommt. Und mit der Geschichte über die Zündapp hat Kati es geschafft, die verstorbene Person wieder in die Mitte der Trauernden zu holen. Jemanden in seine Mitte holen heißt jemanden einbeziehen bzw. einbinden. Denn bei einer Trauerfeier steht natürlich die verstorbene Person im Mittelpunkt und durch die Erinnerung wird diese Person sozusagen im übertragenen Sinne in die Mitte der Trauernden geholt. Und auch das funktioniert natürlich nur, wenn die Trauerrede gelungen ist und keine groben Schnitzer enthalten sind. Einen groben Schnitzer machen oder auch sich einen groben Schnitzer leisten heißt, durch Unachtsamkeit einen deutlichen Fehler zu begehen. Und wir sprachen davon, dass ein grober Schnitzer zum Beispiel eine Verwechslung des Namens wäre. Also wenn man sagen würde, wir trauern heute alle um Gerd, dabei hieß er aber Bernd, dann wäre das ein grober Schnitzer. Warum Schnitzer? Ja, wahrscheinlich kommt es vom Wort schnitzen. Und wenn man Figuren aus Holz schnitzt, dann kann es schon mal sein, dass man mit dem Messer abrutscht und das wäre dann ein grober Schnitzer. Also man hat sich verschnitzt und dementsprechend hat man hier einen Fehler gemacht. Und Fehler machen ist menschlich. Wichtig ist, dass der gute Draht zu den Leuten weiterhin besteht. Einen guten Draht haben heißt, eine positive Beziehung zu jemandem haben. Man steht also in guter Verbindung miteinander und wenn wir das jetzt mal technisch betrachten, dann ist eine Verbindung häufig durch Draht oder durch Kabel möglich und dementsprechend hat man einen guten Draht zu jemandem, zu dem man eine gute Verbindung hat. Und wir sprachen gerade von Fehlern. Ein anderes Wort dafür wäre ein Versehen. Das Versehen ist nämlich ein unbeabsichtigter Fehler oder Irrtum. Fehler passieren oft aus Versehen, gerade bei Dingen, die man nicht gerne macht und zu denen man vielleicht gedrängt wurde. Jemanden zu etwas drängen heißt, jemanden dazu bringen, etwas zu tun, oft durch Druck. Also wenn die Eltern zu den Kindern sagen, du musst das jetzt machen, sonst bekommst du kein Taschengeld, dann wird das Kind zu dieser Tätigkeit gedrängt. Und insgesamt ist es, glaube ich, keine gute Idee, Leute zu Dingen zu drängen. Vor allem nicht zu Dingen, die sie nicht bewältigen können. Die Bewältigung ist der Prozess, eine Herausforderung oder eine schwierige Situation zu überwinden. Und gerade bei der Trauer spricht man von der Trauerbewältigung. Das heißt, man versucht, mit der Trauer umzugehen und sie irgendwann zu bewältigen. Das heißt, sie zu überwinden. Und einigen Personen hilft es vielleicht, ein Andenken an die verstorbene Person zu haben. Das Andenken ist etwas, das als Erinnerung an eine Person oder ein Ereignis bewahrt wird. Ein Bild der verstorbenen Person könnte zum Beispiel ein Andenken sein. Und das, finde ich, ist auch ein schönes Wort, wenn man sich das wieder genau anguckt. Andenken, also etwas, das einem hilft, an jemanden zu denken. Und ich hoffe, ihr denkt an der einen oder anderen Stelle auch an diesen Wortschatz und an diese Folge zurück, denn das war es auch schon mit der Sprachanalyse. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine positive Rezension hinterlasst. Und wer von auf Deutsch gesagt nicht genug kriegen kann, der findet noch mehr auf Patreon. Hier gibt es viele nützliche und interessante Extras zum Lernen, wie zum Beispiel die Transkriptionen zu diesen Folgen, aber auch wöchentliche Zusatzepisoden und Videokonferenzen. Also guckt gerne mal vorbei und meldet euch auch für den kostenfreien Newsletter an, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wer Instagram oder Facebook hat, der findet auf Deutsch gesagt auch dort. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge zum Podcast habt, dann schreibt mir einfach. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Das war's jetzt von mir. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
Hey Marketers, Advertisers and Business Owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.